Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Bundesregierung will den Filmstandort Deutschland stärken. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Und vor allem die US-Streaming-Dienste, die hier gutes Geld verdienen, müssen ein bisschen etwas von ihrem Umsatz in Deutschland oder Europa investieren. 8%, das ist nicht üppig. In Frankreich sind es 20%, aber immerhin. Und Filmproduktionsfirmen, die freuen sich über dieses angekündigte Gesetz. Gleich mehr dazu. Dann sprechen wir über die Epstein-Files und fragen, ob diese unvorstellbare Menge an Daten und Dateien die Öffentlichkeit mehr benebelt und ablenkt, als zur Aufarbeitung beizutragen. Wir blicken ins Ernst-Deutsch-Theater nach Hamburg und auf ein Stück, das Armut zum Thema eines Theaterabends macht. Und wir besuchen eine Ausstellung in Amsterdam und erfahren, wie die Metamorphosen von Ovid Künstler quer durch die Jahrhunderte inspiriert haben. Der Filmstandort Deutschland hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Deshalb will die Bundesregierung eine Investitionspflicht einführen für US-Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus, aber auch für heimische Fernsehsender. Alle machen in Deutschland ganz gute Geschäfte. Jetzt soll davon ein bisschen etwas abgeschöpft werden, und zwar für die Stärkung des Filmstandorts Deutschland. Es soll eine gesetzlich festgeschriebene Quote von 8% des jährlichen Nettoumsatzes auf dem deutschen Markt erhoben werden. Das hat heute der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer mitgeteilt. Was bedeutet der sogenannte Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland? Wird dieser Standort nun tatsächlich attraktiver? Kommt die Reform der Filmförderung insgesamt nun in Schwung? Bislang war das eine lange, lange Hängepartie. Darüber möchte ich nun mit Sabine de Maart sprechen. Sie ist die Geschäftsführerin der deutschen Tochtergesellschaft der traditionsreichen französischen Filmproduktionsfirma Gaumont. Das ist die älteste Produktionsfirma der ganzen Welt. Und sie ist zugleich auch Mitglied im Gesamtvorstand der Produzentenallianz. Und jetzt am Telefon, Frau de Maart, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist denn diese Einigung für Sie und Ihre Kolleginnen in der Produktionsallianz ein Grund zum Feiern? Oder sorgt sie nur diese Einigung für eine gewisse Erleichterung?
Also für uns ist das heute der wichtigste Tag seit vielen Jahren, in dem wir uns nämlich genau für diese Regelung eingesetzt haben. Die Bundesregierung hat der Einführung eines Investitionsverpflichtungsgesetzes zugestimmt und diese angekündigt. Und das bedeutet für uns nach vielen Jahren Hängepartie endlich wieder Planungssicherheit.
Erklären Sie doch mal aus Sicht einer Produktionsfirma, was diese Quote konkret bedeutet. 8% des jährlichen Nettoumsatzes für europäische Produktionen. Was müssen die entsprechenden Firmen machen, die Streamingdienste zum Beispiel?
Also grundsätzlich haben wir natürlich das Bestreben und letztlich die Streamer auch lokalen Content herzustellen. Was bedeutet, dass man eben auch aus Deutschland heraus für deutsches Publikum deutsches Programm macht oder zumindest etwas, was der kulturellen Tradition verpflichtet ist. Und viel zu oft musste das im Ausland gedreht werden, weil es dort einfach billiger ist und wir international nicht mehr wettbewerbsfähig sind aufgrund von Inflation, aufgrund von hohen Produktionskosten und so weiter. Und es ist wichtig, dass wir dort wieder das Gleichgewicht herstellen, zumal in anderen europäischen Nachbarländern genau solch eine Investitionsverpflichtung seit Jahren existiert. In Frankreich zum Beispiel, das ist immer das Vorzeigemodell, gibt es eine Verpflichtung, die ist bei 20%, sogar noch 5,1% noch darüber hinaus, wo dann Streamer auch in Fernsehtöpfe investieren, also in Fördertöpfe. Und wenn man das mal vergleicht mit den 8%, die jetzt durchkommen, ist das doch noch ein großer Unterschied. Aber für uns der entscheidende Schritt, Deutschland als Filmstandort wieder zu stärken.
Das heißt aber insgesamt, also wenn mehr in Deutschland produziert wird, wird es dann auch teurer und die Gewinne, die werden etwas geringer ausfallen.
Grundsätzlich haben wir eine Situation, wo viele Filmschaffende die Branche verlassen wollen, weil sie keine Jobs mehr haben. Also wir haben eine massive Krise schon seit Jahren und die wird jetzt aufgefangen. Das heißt nicht, dass es jetzt zwangsläufig teurer wird. Es wird nur überhaupt wieder ausreichend produziert. Das ist zumindest die Hoffnung dahinter.
Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte sich bisher für eine freiwillige Regelung bei Investitionen eingesetzt. Das ist jetzt offenbar vom Tisch, aber der Kulturstaatsminister zeigt sich dennoch zufrieden.
Die Türen für Investitionen in Deutschland sind nun weit offen. Wir erwarten massive Investitionen in Deutschland. Und deswegen waren die Diskussionen, die wir hatten auf parteilicher Seite, aber auch ehrlich gesagt zwischen den Interessengruppen, sehr gut, weil sie zu diesem liberalen Ergebnis geführt haben.
Also ein zufriedener Wolfram Weimer. Warum dieser Sinneswandel? Haben Sie dafür eine Erklärung, Frau de Maart?
Also es gab lange Zeit in der Koalition zwei sehr unterschiedliche Lager. Wir von der Allianz waren unbedingt in dem Lager des Gesetzes, weil es nur so möglich ist, eine Zuverlässigkeit und Planbarkeit auch über viele Jahre hinzuschaffen, was mit einer Selbstverpflichtung für uns zu weich erschien. Das Gute war, dass beide Koalitionspartner und auch die Branche immer das gleiche Ziel hatten, nämlich eine Reform der Förderung, eine Verpflichtung, in welcher Form auch immer, dass hier mehr produziert wird von den Partnern. Und diese Einigung ist jetzt darauf zurückzuführen, dass nicht zuletzt wir als Produktionsallianz zusammen mit dem VTFF einen Kompromissvorschlag erarbeitet haben, der versucht hat, beide Interessenten irgendwie unter einen Hut zu bekommen.
VTFF, das müssen Sie noch kurz erklären, das Kürzel.
Das ist der Verband der technischen Dienstleister. Und gerade technische Dienstleister, die Technik verleihen, die Studiobetriebe haben, die sind natürlich sehr sensibel, was eine Verpflichtung betrifft, die vielleicht auf ganz Europa zielt, weil man kann im europäischen Recht nicht einfach ein Land bevorzugen und sagen, dass alle Investitionen nach Deutschland müssen. Von daher war diese Seite zunächst mehr für eine Selbstverpflichtung, weil bei einer Selbstverpflichtung kann man natürlich alles regeln, auch reine Investitionen in Deutschland. Aber sie ist natürlich sehr fragil, weil wir wissen, dass von vielen auch strategischen Wechseln bei den Streamern, dann kann es sein, dass eine Führungsebene sich verändert und man dann sagt, nee, das wollen wir gar nicht mehr und dann doch Zusagen schnell wieder vom Tisch sind, selbst wenn die verhandelnden Parteien das jetzt überhaupt nicht erwarten. Aber das kann passieren und ein Gesetz ist einfach, schafft eine andere Sicherheit.
Ich möchte es nochmal betonen, es ist ein Gesetzesentwurf, der noch vor Ostern im Kabinett verabschiedet werden soll. Also da wird auch noch vielleicht ein bisschen diskutiert. Und der Teufel, der steckt ja wie so oft bei Gesetzen, aber insgesamt auch im Detail. Wichtig ist ein Rechte-Rückbehalt, wie das heißt, der ist vorgesehen. Was ist das? Das müssen Sie erklären, Frau de Maat.
Also wir haben ja eine lange Tradition in Deutschland, dass ein Sender etwas beauftragt und die Produktionsfirma oftmals keine Rechte behält. Und Rechte sind das einzige Mittel, um auch eine Firma zu stärken und eine Zukunftsbasis zu schaffen. Weil wenn man immer wie, ich sage jetzt mal, wie ein Malerbetrieb arbeitet, der nur auf Basis einer Fee arbeitet, schafft man keinen grundsätzlichen Wert. Und wir haben nun mal nicht keine Dienstleistung zu liefern. Das ist ein kreativer Prozess, wo wir sehr viele Risiken übernehmen und wo wir auch ein Teil der Wertschöpfungskette sein müssen und eben langanhaltend Rechte besitzen müssen. Und vielleicht mal zu unserer Firma. Gaumont ist mit 130 Jahren die älteste Filmfirma der Welt und das ist auch unserem Rechtestock zu verdanken. Es gibt legendäre Filme, ob es La Boom ist oder Fantomas oder Ziemlich beste Freunde und so weiter, wo Rechte in unserem Rechtestock sind, die man dann immer mal wieder verkaufen kann, dass man eben nicht immer wieder von der Hand in den Mund lebt, sondern einfach langanhaltende Werte schafft.
Sie hatten die Quote in Frankreich von 20% genannt. In dieser Richtung argumentiert auch der Grünen-Abgeordnete Sven Lehmann, der sagt, das sei alles viel zu wenig, diese 8%. Wie kommt man auf 8%, habe ich mich gefragt. Warum ausgerechnet genau diese Zahl? Gibt es da irgendeine Rechnung, die der zugrunde liegt?
Ich muss gestehen, dass ich das nicht weiß. Es gab Forderungen, die natürlich höher waren. Die lagen bei 20%. Gerechnet haben wir mit 15% ursprünglich mal. Die Selbstverpflichtung, der Vorschlag schien noch niedriger zu sein. Also ich glaube, man nähert sich da an. Man will auch die Partner, die ja wirklich unsere Partner sind, die Streamer und alle Sender, nicht verschrecken, sondern es geht wirklich um eine faire Investition in unseren Markt. Zumal ja alle auch von den Förderinstrumenten im Markt profitieren.
Und darauf sollten wir vielleicht auch noch kurz einen Satz verwenden. Die staatliche Filmförderung soll auf 250 Millionen Euro pro Jahr steigen. Auch das wurde jetzt bekannt. Das ist ja auch eine gute Nachricht, oder nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Nachricht, weil nur so können wir bestimmte Volumina stemmen, weil auch ausländische Partner, also der internationale Attraktivität unseres Standorts, sehr davon abhängt, dass wir hier ein funktionierendes Fördersystem haben. Und da ist es auch so dass natürlich die Streamer genauso davon profitieren. Wir haben ja eine Förderquote bei einem Projekt von nominal 30%. Wenn man dann da drauf schaut, da gibt es dann so ein paar Abzüge, sind es 24%. Aber das ist das Tool, wie auch die Regierung den Filmstandort wettbewerbsfähiger machen will. Und da ist es einfach auch nur fair, wenn man dann über eine Verpflichtung auch eine Reinvestition bekommt, auch für die Regierung.
Der sogenannte Investitionspakt für den Filmstandort Deutschland. Jetzt liegt der Gesetzesentwurf vor. Sabine de Maat hat uns diesen Gesetzesentwurf eingeordnet. Sie ist Mitglied im Gesamtvorstand der Produzentenallianz. Ich danke Ihnen, Frau de Maat, für das Gespräch. Guten Abend.
Dankeschön. Tschüss.
Die Epstein-Dokumente, seit Monaten Enthüllungen am laufenden Band, doch was als Akt der Transparenz angekündigt war, ist längst in ein Misstrauen gemündet. Wir misstrauen den Behörden. Haben sie wirklich alle Akten freigegeben? Hat vielleicht jemand sogar Dateien in den gigantischen Aktenbestand hineingeschmuggelt, die eigentlich gar nicht zu den Epstein-Files gehören? Auch das wird behauptet. Wir misstrauen der Heerschar an Behördenmitarbeitern, die viele Akten geschwärzt haben. Was verschweigen die schwarzen Balken? Und wir misstrauen den Dokumenten selbst, seit unzählige von KI manipulierte Fakes aufgetaucht sind. Also Misstrauen statt Aufklärung und Aufarbeitung? Was bedeutet das für uns, die Öffentlichkeit? Wie gehen wir damit um? Darüber möchte ich mit Bernhard Pörksen sprechen. Der Medienwissenschaftler ist Professor an der Universität in Tübingen und jetzt am Telefon. Herr Pörksen, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Wir sollten zunächst mal versuchen, quantitativ zu begreifen, was da seit gut einer Woche weltweit verfügbar ist. 6 Millionen Seiten, dazu unzählige Fotos und Filme. Was ist das für ein Konvolut? Was ist das für eine Sammlung? Wie kann man das beschreiben?
Nun, das ist erstmal ein riesiges Datenkonvolut und noch keine Information, geschweige denn Wissen. Und man kann hier einen sehr interessanten Mechanismus sehen. Also das Datum der Veröffentlichung selbst erzeugt dann jede Menge publizistische Resonanz in den klassischen Medien, aber ohne dass sortiert wird, ohne dass es durchdrungen wird. Also wir erleben im Moment im Grunde genommen so eine Art, würde ich sagen, Selbstvernichtung eines Skandals. Ganz viel weißes Rauschen, ganz viel umherwirbelndes Informationskonfetti, Splitter, Details, hier ein Foto, da eine Geschichte, dort eine Andeutung eines Videos, aber es fehlt die sortierende Kraft, das ist mein Eindruck. Es fehlt die sortierende Kraft auch eines vor sich hinrasenden Journalismus.
Die Selbstvernichtung eines Skandals, sagen Sie, Herr Pörksen, wer hatte da ein Interesse gegebenenfalls daran, an dieser Selbstvernichtung?
Nun, natürlich gibt es Interesse daran, das große Rauschen nochmal zu verstärken. Also jemand, der das strategisch produziert, ist ohne Zweifel Donald Trump selbst. Das ist eine Form der Ablenkung, die ihm nun zugutekommt. Aber dieses große Rauschen, das im Grunde genommen ja dann auch die Einordnung so unendlich schwer macht. Also worum geht es jetzt eigentlich im Detail und wer hat jetzt was gemacht? Das ist eben auch systemisch bedingt. Das liegt an dem Ökosystem der Medien, das wir heute haben. Also ein irrwitziges Zusammenspiel von Fakt und Fiktion, von klassischen Leitmedien und neuen Playern, der fünften Gewalt, der vernetzten vielen. Dies alles in Hochgeschwindigkeit, Wettlauf um den Aufmerksamkeitspokal der Stunde, den Hype des Moments, Fixierung auf Namen und Prominente, auch jede Menge Klatsch. Also das Ganze scheint mir eigentlich eine Situation, vielleicht erinnern Sie sich noch an die Panama Papers, auch gigantische Datenkonvolute, die man veröffentlicht hat, aber eben in geordneter Weise. Da haben sich eine große Zahl von Journalistinnen und Journalisten ein Jahr lang damit beschäftigt, dann mehr oder minder gleichzeitig in den unterschiedlichsten Ländern publiziert, sind dem politisch nachgegangen. Und diese sortierende Kraft, das scheint mir symptomatisch, die fehlt jetzt. Deswegen Selbstvernichtung eines Skandals durch das große Rauschen.
Diese Sortierung, von der Sie gesprochen haben, im Zusammenhang mit den Panama Papers, haben unter anderem auch Journalisten der Washington Post gemacht. Auch ein Thema heute in unserer Fazitsendung. Herr Pörksen, Sie sprechen von der Notwendigkeit des Sortierens, des Ordnens. Könnte man auch etwas vornehm ausgedrückt sagen, man muss diese Sammlung kuratieren? Man muss sich darum kümmern, darum sorgen?
Ja, absolut, natürlich. Also sehen Sie, Wir hatten ja im vordigitalen Skandal folgende Situation. Es gab eine Normverletzung, angeblich oder tatsächlich. Dann Gatekeeper am Tor zur öffentlichen Welt in Gestalt von Journalistinnen und Journalisten. Ist das interessant und relevant? Dann hat man publiziert und dann kam irgendwann die Empörung des Publikums. Und nun ist irgendwas passiert. Was ist die eigentliche Normverletzung? Was ist der furchtbare Skandal? Geht es noch in ausreichender Weise um die Betroffenen? All dies bleibt unklar. In der Fixierung auf den nächsten Hype, um ein Bill-Clinton-Foto, um einen Prinzen, der irgendwie auf dem Boden herumkriecht, um die Detailbetrachtung in einem Nachrichtenmagazin der Einrichtungsgegenstände in einem Epstein-Superloft irgendwo in New York. Also mein Punkt ist, an die Stelle des starken Signals mit Bedeutung tritt eigentlich das Rauschen. Und wir erleben einen Großskandal in einer desorientierten Öffentlichkeit, eigentlich in einer Post-Truth-Sphäre. Und darin besteht eine eigene Dramatik, weil man sieht, dass der Skandal, und es ist ja ohne Frage ein Skandal, wir reden über schwerste Straftaten von Epstein und seinem Club, dass der Skandal im Grunde genommen an Wirkung und an Wirkungskraft, an Durchschlagskraft verliert in dieser gegenwärtigen Öffentlichkeit, die wir haben.
Sie sprechen vom Rauschen. Der ehemalige Berater von Donald Trump, der Rechtspopulist Stephen Bannon, hat gesagt, flood them with shit. Also er hat das etwas vulgärer ausgedrückt. Und die Süddeutsche Zeitung, die sieht das ähnlich und schreibt von einem gigantischen Misthaufen. Sehen Sie das auch so? Kann man das so zuspitzen?
Nein, ich würde das anders sehen. Im Grunde genommen steckt darin noch die große Aufgabe des Journalismus, nun wirklich diese Deutungsarbeit und Recherchearbeit, die wahrscheinlich nur in Form eines Netzwerks von Journalistinnen und Journalisten über den Globus hinweg geleistet werden kann, diese Deutungsarbeit und Analysearbeit wirklich voranzutreiben. Also man sieht paradox genug, eben weil der Journalismus so sehr schwimmt und nicht sortiert, man sieht irgendwie, was ein ideal gedachter Journalismus jetzt leisten könnte und sollte und wie wichtig Medienkompetenz der Userinnen und User wäre gerade in dieser Situation.
Also diese Sammlung ist aber ein typisches Phänomen des digitalen Zeitalters. Analog würde sowas überhaupt nicht funktionieren. 6 Millionen Seiten, das muss man sich mal als Größenvergleich vorstellen. Das sind 12.000 Pakete Papier, a 500 Blatt. Und wir wissen ja, was so Copy, so ein Paket wiegt, allein wie viel Blatt da drin sind. Also unvorstellbar.
Unbedingt, ja, das ist ein interessanter Punkt. Also wir hatten den vordigitalen Skandal gekoppelt an analoge Materialien, das schwere Papier, das Buch oder was auch immer, eine ganz andere Form der Informationskontrolle. Dann hatten wir den Skandal im digitalen Zeitalter, weltweit sichtbar, simultan sichtbar. Das erleben wir jetzt. Und nun kippt dies alles in, beobachtet von einem Großpublikum, eigentlich in eine allgemeine Verunsicherung, in Misstrauen, in die Frage, was stimmt? Das ist ja wie so ein gigantischer Rorschach-Test. Jeder liest das heraus, was er aus den Materialien herauslesen will. Und noch eine Bemerkung. Mir zeigt es auch, dass das Zeitalter der Netzutopien vollkommen vorbei ist. Sehen Sie, 30 Jahre zurück waren wir uns im einen sehr sicher. Mehr Information macht uns automatisch mündiger, weil wir aus der Fülle der Daten und Dokumente herausziehen können, was uns dann plausibel erscheint, um unsere Standpunkte umso rationaler zu fundieren. Und jetzt müssen wir anerkennen, mehr Information, immer mehr Information unbekannter Herkunft macht uns gar nicht automatisch mündiger, sondern erhöht die Chancen der Desinformation in einem Klima des allgemeinen Misstrauens. Also ich habe ehrlich gesagt keine besonders guten Nachrichten heute Abend in dem Versuch, dieses große Ereignis zu durchdringen.
Wie kann es denn jetzt weitergehen, Herr Pörksen? Können die Epstein-Files weiter für Aufsehen sorgen oder wird das Interesse der Öffentlichkeit auch vielleicht bald mal alarmen, wenn die wichtigsten Namen, die spektakulärsten Vorfälle da rausgefischt sind aus dieser Flut der Daten und Dateien?
Also diejenigen, die da jetzt attackiert werden, die hoffen natürlich genau auf sowas wie eine Epstein-Fatigue, so wie wir auch eine Trump-Fatigue oder News-Fatigue oder War-Fatigue haben. Die hoffen genau darauf. Ich persönlich glaube, dass es noch lange weitergehen wird, denn gerade wenn man in die USA blickt, eine hochpolarisierte Gesellschaft, ich habe in den letzten Jahren dort viel geforscht, aber sexualisierte Gewalt gegenüber jungen Mädchen, das ist sozusagen der letzte Konsens einer auseinanderdriftenden Gesellschaft. Das darf, das soll nicht sein, auch nicht im Kreis der Trump-Anhängerinnen und Anhänger. Also insofern denke ich, es geht weiter, aber es geht auf diese hoffentlich nicht ganz so diffuse Art und Weise weiter. Das heißt, Journalistinnen und Journalisten müssen sich in dieser Situation verbünden und nicht das Veröffentlichungsdatum von jede Menge Material als Anlass nehmen für die Berichterstattung, sondern die ausführliche Sortierarbeit und die investigative Kuratierung eben dieses Materials.
Die Epstein-Files, Risiken und Nebenwirkungen dieser zig Millionen Dokumente für die Öffentlichkeit. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen war das, Professor an der Universität in Tübingen. Herr Pörksen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Einen guten Abend.
Ich danke Ihnen.
Die US-Hauptstadtzeitung Washington Post steht vor drastischen Einsparungen. 30% der gesamten Belegschaft und mehr als 300 der rund 800 Journalistinnen und Journalisten werden gefeuert. Die Sportredaktion und die Abteilung für Literatur sollen nicht weitergeführt werden. Entlassungen betroffen sind auch die Lokalredaktion und mehrere Auslandsbüros, unter anderem auch das Berliner Büro, das aufgelöst wird. Ein Kommentar von Jasper Barenberg.
Groß ist der Aufschrei jetzt, wo das ganze Ausmaß der befürchteten Einschnitte bei der Washington Post offenbar wird. Von einem Blutbad ist die Rede und tatsächlich, der Schaden der massiven Kürzungen ist kaum zu ermessen. Jeder Dritte in der Redaktion wird gefeuert und das gerade in den Bereichen, in denen die Washington Post besonders stark ist, bei der regionalen Berichterstattung, die sie einst groß gemacht hat, bei der Auslandsberichterstattung, für die sie berühmt ist und Preise gewonnen hat. Die Folgen sind absehbar und fatal. Wenn die Menschen nicht mehr umfassend erfahren, was um sie herum geschieht, können sie auch nicht mehr abschätzen, welche Folgen das für andere in der Welt hat. Auf diesen Zusammenhang haben die Mitarbeitenden der Washington Post in den letzten Tagen mit großem Nachdruck hingewiesen. Beides aber ist gerade in der zweiten Amtszeit von Donald Trump wichtiger denn je, angesichts der disruptiven Politik des Präsidenten in den USA selbst und auf der Weltbühne. Tragisch ist der Verlust an engagiertem, an faktenorientiertem Journalismus. Fatal ist, dass Jeff Bezos als Besitzer des Blattes diesen Verlust mit früheren Entscheidungen selbst verschuldet und heraufbeschworen hat. Zweimal hat Bezos zuletzt in die Unabhängigkeit der Zeitung eingegriffen. Gerade einmal 11 Tage vor der letzten Präsidentschaftswahl hat er im Oktober 2024 die schon geschriebene Wahlempfehlung der Redaktion für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris unterbunden. Außerdem hat er die Meinungsredaktion auf seine eigene libertäre und marktwirtschaftliche Haltung verpflichtet. Dieser Kurs wurde von vielen als Kniefall vor Donald Trump empfunden. Etwa 250.000 digitale Abonnenten haben daraufhin gekündigt. Sie hatten auf eine furchtlose Trump-Berichterstattung vertraut und fühlten sich jetzt zu Recht betrogen. Wer immer weiter schrumpft, wird im besten Fall irrelevant, im schlimmsten Fall ausgelöscht. So hat es Jeff Bezos einst selbst formuliert, um die Washington Post jetzt allem Anschein nach in diese gefährliche Abwärtsspirale zu schicken. Wer fundierten und unabhängigen Journalismus schwächt, kann eine Zeitung damit nicht stärken. Genau das aber passiert gerade mit einer Zeitung, die den Watergate-Skandal aufgedeckt hat und in den Pentagon-Papieren die Lügen der US-Regierung über den Vietnamkrieg. In Trumps erster Amtszeit hat Bezos die Berichterstattung noch ausgebaut und geschärft, konnte damit die Zahl der Abonnenten verdoppeln. Jetzt geht er den umgekehrten Weg und offenbart damit, wie sehr er publizistisch und ökonomisch gescheitert ist. Democracy dies in darkness. Diesen Wahlspruch hat sich die Washington Post in Trumps erster Amtszeit gegeben. Nach der massiven Welle von Entlassungen kann man sich den vielen Betroffenen nur anschließen. Dies ist ein dunkler Tag, nicht nur für die Washington Post.
Die massiven Kürzungen bei der Washington Post. Ein Kommentar war das von Jasper Barenberg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Historiker und Autor Christopher Clark erhält in diesem Jahr den Ludwig-Börne-Preis. Das gab die gleichnamige Stiftung heute bekannt. Der in Großbritannien lebende Australier ist Professor für neuere europäische Geschichte in Cambridge. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Preußens und der Erste Weltkrieg. Der mit 20.000 Euro dotierte Ludwig-Börne-Preis für herausragende Essays, Kritik und Reportagen wird im Mai in der Frankfurter Paulskirche verliehen. Er erinnert an den Schriftsteller und Journalisten Börne, der wegen seiner scharfzüngigen Prosa als einer der Erfinder des Feuilletons gilt. In Russland ist ein Komiker zu fast 6 Jahren Straflager verurteilt worden. Außerdem soll Artemi Ostanin 300.000 Rubel bezahlen. Das sind knapp 3.400 Euro. Ostanin hatte bei einer Stand-up-Show im März vergangenen Jahres einen Witz über einen Kriegsveteranen erzählt. Er habe sich damit aber nicht auf den Ukraine-Krieg bezogen, sagte Ostanin zu seiner Verteidigung. Ein Moskauer Gericht befand ihn dennoch wegen Anstiftung zum Hass für schuldig. In Argentinien ist eine Kontroverse um den Säbel des Unabhängigkeitshelden José de San Martín entbrannt. Die knapp ein Meter lange Waffe mit Ebenholzgriff befindet sich im Nationalen Historischen Museum in Buenos Aires. Diese Woche aber hat der rechtslibertäre Präsident Javier Milei angeordnet, dass der Säbel in die Obhut eines Militärregiments, das der berittenen Grenadiere, gegeben werden soll. Es war von San Martin selbst gegründet worden. Die Übergabe ist für Samstag geplant. Der Säbel gilt als wichtiges Symbol der Befreiung von der spanischen Kolonialherrschaft. Wegen der geplanten Entfernung aus dem Historischen Museum ist dessen Direktorin zurückgetreten. Auch die Erben des Befreiers laufen Sturm. Sie haben einen Antrag auf einstweilige Verfügung bei der Justiz gestellt. Die Waffe blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Sie wurde 70 Jahre lang im Nationalmuseum ausgestellt, zweimal gestohlen und jeweils wiedergefunden. Nachdem der Säbel schon einmal den Grenadieren übergeben worden war, ging er 2015 an das Nationalmuseum zurück. Nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre hatten die Diebe eine Krone der einstigen Kaiserin Eugenie zurückgelassen, aber stark beschädigt. Wie Experten nun sagen, kann sie wohl vollständig wiederhergestellt werden. Die Krone sei zwar erheblich verformt worden, als sie aus ihrer Vitrine gezogen wurde, es seien aber noch alle Teile vorhanden, teilte der Louvre mit. Bei dem Einbruch im Oktober hatten die Diebe Juwelen im Wert von etwa 88 Millionen Euro gestohlen. Die beiden mutmaßlichen Täter und zwei Komplizen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Von der Beute fehlt weiterhin jede Spur.
Die französischen Autoren Didier Eribon und Édouard Louis, ihre Bücher über das Bewusstsein für eine Klassengesellschaft, hat in den vergangenen Jahren in Deutschland eine sehr große Resonanz gehabt. Auch der 1988 in Hamburg geborene Schriftsteller und Kolumnist Olivier David hat die Armut zum Thema eines vielbeachteten Romans gemacht. Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Aus dem Buch ist am Abend in Hamburg im Ernst-Deutsch-Theater ein Theaterabend geworden, das Ergebnis einer Stückeentwicklung des Regisseurs Marco Damgani, dem Autor Olivier David und dem Ensemble. Und Michael Lages hat für Fazit die Premiere gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Dieser Theaterabend will so ist das angekündigt, die Grenzen zwischen Wissenschaft, Journalismus und Dramatik aufbrechen. Grenzen aufbrechen, das heißt, dass da wissenschaftliche Erkenntnisse, journalistische Zuspitzungen und theatrale Mittel irgendwie fließend ineinander übergehen?
Uiuiuiui, lauter große Worte. Ich finde, es ist vor allen Dingen ein ziemlich gelungener, eher an Kabarett erinnernder Abend über genau dieses Thema, über den Verlust von Sicherheit im gesellschaftlichen Zusammenhang, weil man arm ist, und der Tatsache, dass daraus ja Unzuverlässigkeiten, gar Krankheiten werden, die man nicht mehr im Griff hat. Und tatsächlich ist das alles so vermischt, dass es eine sehr amüsante Show ist, aber ich würde jetzt mit der Wissenschaft ein bisschen vorsichtig sein.
Gibt es eine mehr oder weniger lineare Handlung, die da erzählt wird?
Ja, sie beginnt mit einer sehr schönen Idee, und das ist die vom Beginn. Es wird nämlich ein Preis verliehen an Herrn Olivier persönlich, an Olivier David. Es ist also sozusagen ein Fake-Preis, der verliehen wird für jemanden, der beispielhaft zeigt, dass die guten alten deutschen Eigenschaften, dass es jeder schaffen kann, wenn er nur will, dass die noch funktionieren.
Und da hören wir einfach mal ganz kurz rein.
David ist nicht in den Erfolg hineingeboren. Nein, er ist in Verhältnissen aufgewachsen, die betroffen machen. In einer Umgebung, die es einem scheinbar verbietet zu träumen. Doch Olivier hat sich über dieses Verbot hinweggesetzt. Als andere sich abfanden mit dem, was sie hatten, als sie nach Almosen bettelten, hat Olivier David sich nicht beklagt, nein, er hat getan. Nicht mit trauriger Miene und geöffneten Händen gewartet, sondern gehandelt. Und genau das macht ihn zu einem Vorbild für so viele von uns, meine Damen und Herren.
Also Olivier David, der Autor des Stückes, wird hier in diesem Stück auch thematisiert. Ist das autobiografisch insgesamt, kann man das so sagen?
Na, das ist sicher autobiografisch mit Sicht auf den Autor. Es ist in der Kunstform allerdings ein blanker Fake. Es wird natürlich kein Preis verliehen von irgendeiner Industrievereinigung, sondern es wird als Beispiel genommen, um dann im Laufe des weiteren Abends zu zeigen, dass das natürlich alles blanke Lügen und blanker Zynismus ist. Tatsächlich ist es dann so, alle 5 Ensemblemitglieder tun dann so oder streiten sich kurz danach auch noch, wie man das spielen kann. Also ob einer der Hauptdarsteller sein muss, der den eigenen Erfolg und die eigene Auszeichnung sozusagen dokumentiert oder ob das jeder so kann.
Oh nee, nicht ernsthaft! Ist das wieder so ein nerviges, postdramatisches Theaterstück, wo die Hauptfigur von allen gleichzeitig komisch gesprochen wird? Das ist doch scheiße!
Da hab ich keine Lust drauf!
Ich auch nicht!
Ja, da habt ihr eine bessere Lösung.
Lasst mich einfach die Hauptrolle spielen!
Nein!
Also, so viel zum Thema Stückeentwicklung.
Ja, ja. Das ist ja schön, weil es erstens natürlich so ein theaterinterner Joke ist, gegen Regie, Theater und chorisches Sprechen, das allerdings seit einer Schläft schon wieder relativ bekannt geworden ist. Also es beginnt alles mit einem großen Scherz und blättert dann die Figur auf alle Darsteller auf. Und die durchleben einzelne Episoden, in denen sozusagen das Verlorensein durch eben die gesellschaftliche Absicherung, durch Erfolg und durch mindestens gutes Einkommen, wenn nicht gar Reichtum, thematisiert wird. Das ist teilweise ganz dramatisch, weil die Figur entwickelt tatsächlich psychische Störungen, Depressionen und die nimmt aber keiner ernst, wie so häufig bei Depressionen, und landet schlussendlich nach vielen Abenteuern, die alle mit dem Verlust von Wohlhabenheit zu tun haben, mit einer sehr ulkig scheiternden Kriminalgroteske. Sie wollen nämlich tatsächlich Geld besorgen bei jemandem, der welches hat, nämlich im feinen Hamburger Stadtteil Winterhude, während die Bande, alle Mitglieder kommen eigentlich irgendwie aus Altona. Und sie versuchen sozusagen in ganz klassischem, klassistischem Sinne nach neuer Art Gerechtigkeit auszuüben. Und das scheitert auf sehr komische Art.
Beschreiben Sie doch, Herr Lages, was da zu sehen ist. Es muss ja ein bisschen konkret auch werden, mal in Bildern.
Ja, tatsächlich fährt die ganze Zeit auf der Drehbühne eine Videoleinwand und alle einzelnen Episoden sind so unterschieden, als wären sie Episoden in einem Videospiel. Also es fängt immer an und irgendwann endet es auch mit Game Over und dann muss man entscheiden, ob man weiterspielen darf. Und wer dann weiterspielt, klickt auf On und dann geht es tatsächlich auch weiter. Das ist sehr trickreich gemacht, sehr verspielt und so, dass es jüngere Menschen von heute auch ganz gut verstehen. Und es ist vor allen Dingen schnell, geschickt und klug in der Sortierung dieser technischen Ablaufmomente. Ein wirklich ziemlich spaßiger Abend, obwohl es eigentlich unentwegt um die Katastrophe des Verlustes geht. Ne?
Also bitter eigentlich, der Inhalt bitter, die Wirkung unterhaltsam.
Sehr unterhaltsam. Ich war sehr überrascht, dass das so gut funktioniert, weil das Material ist wirklich ziemlich heavy und führt an die Grenzen dessen, was man sich psychisch so zumuten kann, aber gleichzeitig in einer entspannten und leichten Art mit einem übrigens sehr jungen und extrem engagierten und animierenden Ensemble, dass das für die neue Intendanz, wir sind ja hier in einem Theater, das gerade vor kurzem ziemlich umgekrempelt worden ist, wirklich einen extremen Punkt der Erneuerung setzt. Das Ernst-Deutsch-Theater ist das konservativste und bürgerlichste Hamburger Privattheater und wird jetzt gerade vom Enkel des Gründers Friedrich Schütter und der jungen Regisseurin Ayla Jegener offenbar wirklich umgedreht und neu definiert und ist ein extremer Punkt bei diesem Staat mit einer sozial verantwortlichen, klug gebauten und rasant vom Regisseur Marco Damgani inszenierten Arbeit.
Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Eine Stückentwicklung des Regisseurs Marco Damgani, dem Autor Olivier David und dem Ensemble am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg. Michael Lages hat uns von dieser Produktion, von dieser Aufführung, von dieser Premiere berichtet. Herr Lages, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Die Metamorphosen von Ovid. Jeder, der auf der Schule Lateinunterricht hat, begegnet einigen dieser fabelhaften Geschichten über Liebe und Begierde, Eifersucht, Neid und Hass, List und Betrug. Seit Jahrhunderten sind die Metamorphosen von Ovid eine reichhaltige Inspirationsquelle für Künstlerinnen und Künstler. Sein Hauptwerk ist ein einziges langes Gedicht, unterteilt in 15 Bücher, und die handeln immer von Verwandlungen. Götter und Sterbliche werden zu Tieren, Pflanzen oder Steinen. Eine große Ausstellung über den Einfluss der Metamorphosen auf die Kunst hat es bislang noch nicht gegeben. Das holen das Amsterdamer Rijksmuseum und die Galleria Borghese in Rom nun nach. Jetzt die Eröffnung in Amsterdam. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Ja, wir lopen op misschien wel het hoogtepunt van de tentoonstelling.
Wir nähern uns dem Höhepunkt, sagt Kurator Fritz Holten und steuert auf einen dunklen Raum zu, wo ein weiß schimmernder Körper auf dem Boden liegt.
Dus het is een naakte figuur die slaapt op een matras.
Es ist, so scheint es, die Skulptur einer schlafenden nackten Frau. Sie hat dem Betrachter den Rücken zugewendet und ruht auf einer Matratze. Die sieht so täuschend echt aus, dass man meinen möchte, sie sei tatsächlich weich und bequem und nicht aus hartem Marmor.
Maar het spannende is, als je om het beeld heen loopt.
Wenn wir jetzt um diese Skulptur herumgehen, und das ist das Spannende, dann sehen wir, dass das mit der Frau nicht ganz stimmt. Sie hat zwar Brüste, aber auch einen Penis.
Maar ook een penis.
Hier geht es um den schlafenden Hermaphrodit aus dem Louvre. Die antike Skulptur wurde 1619 in Rom ausgegraben. Die unglaublich echt aussehende Matratze stammt von Bernini. Hermaphroditos hatte die Nymphe Salmakis abblitzen lassen. Sie umschlingt ihn daraufhin, Originalton Ovid, wie eine Schlange und bittet die Götter, sie für immer zu vereinen. Worauf ihre Körper zu einem zweigeschlechtlichen Wesen verschmelzen. Alles getreu des Metamorphosen-Leitmotivs.
Omnia mutantur nihil interit.
Alles verändert sich, aber nichts verschwindet für immer. In veränderter Form bleibt es bestehen, erklärt Kurator Scholten, der nun vor zwei Fotoarbeiten von Ulay stehen geblieben ist, dem einstigen Lebensgefährten von Marina Abramovic. Selbstporträts aus den 1970er Jahren, auf denen sich der Performance-Künstler mit einer weiblichen und einer männlichen Gesichtshälfte zeigt.
Want wat we hebben geprobeerd is 2000 jaar in beeld te brengen.
Wir haben versucht, 2000 Jahre bildlich darzustellen, um zu zeigen, dass die Metamorphosen bis heute Künstler inspirieren. Bibel für Künstler werden sie auch genannt.
Genau das macht die Kraft der thematisch nach Mythen aufgebauten Ausstellung aus. Da hängt nicht nur ein wunderbarer Tintoretto mit der schönen Weberin Arachne an der Wand, da steht auch eine Spinnenskulptur von Louise Bourgeois. Arachne hatte es gewagt, die Göttin Minerva zum Wettstreit herauszufordern und obendrein die sexuellen Übergriffe der Götter auf einem Teppich dargestellt.
Furious Minerva transforms Arachne into a spider.
Zur Strafe wurde sie in eine Spinne verwandelt, erklärt Stephen Fry auf der Audiotour. Der britische Schriftsteller, Regisseur und Ovid-Kenner kann mitreißend erzählen, auch von Pygmalion, jenem Bildhauer, der sich in eine von ihm geschaffene Frauenskulptur verliebt. Zwei klassische Interpretationen von Rodin sind zu sehen, ein Gemälde des französischen Künstlers Jean-Léon Gérôme, aber auch ein Bild von Paul Delvaux. Der belgische Surrealist drehte 1939 die Rollen um. Bei ihm ist es eine Frau, nackt und jung, die eine steinerne Männerstatue liebkosend umarmt. Zeit allerdings braucht es für diese Ausstellung. Allein die außerehelichen Eskapaden von Zeus nehmen zwei Säle in Beschlag. Io, Danae, Europa, meisterlich dargestellt von den Renaissance-Malern Correggio oder Tizian für Könige und Fürsten. Seien wir ehrlich, sagt Kurator Scholten.
Hier geht es oft um Schlafzimmerkunst. Es waren Männer, die sie bestellten. Und die Bilder hingen überm
Bett.
Auch Leda und der Schwan. Keine Affäre von Zeus war beliebter. Oder sollte man sagen, keine Vergewaltigung? Ein Bild von Michelangelo, verschollen, aber als Kopie eines Zeitgenossen auf der Schau vertreten, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Treffsicher ist der Schwan zwischen den Schenkeln von Leda gelandet und nimmt sie sich. Bis vor kurzem hat das kaum jemanden gestört. Inzwischen aber hat sich ein Perspektivwechsel vollzogen, beschleunigt durch die MeToo-Bewegung. Auch das wird von der Ausstellung thematisiert. Medusa etwa, das Ungeheuer mit dem Schlangenkopf, deren Blick alles in Stein verwandelt, ist längst zu einem Symbol für weibliche Kraft geworden. So wie in der Videoarbeit der niederländischen Künstlerin Jules Kreyer. Auf 3 Leinwänden zeigt sie eine faszinierend schöne Medusa, umwunden von unzähligen züngelnden Schlangen.
Aus Amsterdam, Kerstin Schweighöfer. Bis zum 25. Mai ist diese Ausstellung über Ovids Metamorphosen im dortigen Reichsmuseum zu sehen. Danach wandert die Ausstellung nach Rom und wird in der Galleria Borghese vom 22. Juli bis zum 20. September gezeigt. Und nun hier in Fazit die Kulturpresseschau, heute von Hans von Trotha.
Manchmal kann man fast den Eindruck bekommen, dass Sie im Kanzleramt eine heimliche Feuilleton-Redaktion unterhalten, um in den Kulturteilen Themen zu setzen. Wie eine Auftragsarbeit liest sich Dirk Schümers Kanzlerecho, wie die Deutschen faul wurden in der Welt. Was ist nur aus dem einst so tüchtigen Land geworden, fragt er sich und uns und die Geschichte und erzählt, wie es zur massenweisen Schmähung von Arbeit kommen konnte und da wird es natürlich interessant fürs Feuilleton, was die sogenannten Intellektuellen damit zu tun haben. In einer steilen historischen These hält er fest, dass der sprichwörtlich gewordene deutsche Fleiß nicht so sehr den Genen oder dem Regenwetter oder den hässlichen Städten und Landschaften geschuldet sei, sondern der Wehrlosigkeit gegenüber den Machthabern. Rollte beispielsweise in Skandinavien eine Sozial-, Arbeits- oder Wahlrechtsreform nach der anderen durch die Historie oder gelangen den aufmüpfigen Franzosen eine Revolution nach der anderen, hatten sich die dummen Deutschen stumm unters Joch zu beugen und ihrer historischen Bestimmung zu obliegen, ackern, ackern, ackern. Für alle, denen das noch nicht unmittelbar wasserdicht erscheint, folgt echte deutsche Theorie. Und zwar von dem Soziologen Helmut Schelsky, der in der Bonner Republik mit einem SPD-freundlichen Früh- und einem konservativen Spätwerk auffiel. Zu letzterem gehören die Zitate aus »Die Arbeit tun die anderen«, für Dirk Schümer ein sehr aktuelles Opus, denn es beschreibt eine Staatswirtschaft, die durch die Priesterherrschaft der sogenannten Intellektuellen, Klammer auf, Spitzenbeamte, Professoren, Medienmenschen, Kulturschaffende, Parteipolitiker jeder Couleur, Klammer zu, gesteuert wird. Sie haben ein einziges Ziel, durch die Institutionen und das sichere Dach staatlicher Alimentierung zu marschieren und sich vom Zwang produktiver Arbeit zu befreien. Schelsky, so Schümer, sah das Recht auf Faulheit als Dekadenzphänomen einer maroden Gesellschaft. Nur gut spöttelt der Weltautor, dass so ein böser Mann an keiner deutschen Universität, in keiner etablierten Partei, bei keiner Rundfunkanstalt heute mehr einen Fuß in die Tür bekäme. Direkt weiter geht es mit dem Thema auf der anderen Seite des feuilletonistischen Spektrums. Wettbewerb in Faulheit ist ein Beitrag von Katrin Bettina Müller in der Taz überschrieben. Sie bespricht eine von Henrik Schrath illustrierte Ausgabe von Grimms Märchen, darunter das Märchen »Die 12 faulen Knechte«, das in der Taz als Wettbewerb unter Maulhelden kolportiert wird, die sich in wörtlicher Rede zu übertrumpfen suchen im Nichtstun, in Arbeitsverweigerung, in Verlottern lassen der ihnen anvertrauten Dinge. Was würde Helmut Schelsky dazu sagen? Oder Friedrich Merz? Oder Dirk Schümer? Sicher etwas anderes als Katrin Bettina Müller. Die meint, ein Teil des Lesevergnügens besteht darin, dass die Rache der Armen an den Reichen prominent ins Bild tritt. Auch die Süddeutsche reaktiviert eine Theorie aus vergangenen Jahrzehnten, die von der Aufmerksamkeitsökonomie, formuliert 1998 von dem deutschen Architekten Georg Frank. Katrin Karlweit fragt, wieso prägt eigentlich vornehmlich Donald Trump Debatte und Stimmung, wenn es um die Interessen und die Zukunft der Ukraine geht? Die einfachste Antwort lautet, weil er der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Die zweite, weil er Putin gefallen will. Möglich aber auch, Trump erklärt der Welt die Ukraine, weil er damit ablenken will von all den anderen Dingen, von denen er nichts versteht. Oder hinlenken will auf das, was in Wahrheit in seinem ureigensten Interesse ist. Schon sind wir mittendrin in der angewandten Theorie von der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Für Trump bedeutet Aufmerksamkeit Amt und Geld, für Putin zielgerichtete Desinformation und Propaganda und damit Macht. Für die Ukraine hingegen sei Aufmerksamkeit eine Frage des Überlebens. Katrin Karlweit zitiert Georg Frank mit dem Fazit: Der Kapitalismus des Geldes war eine Tragödie. Der Kapitalismus der Aufmerksamkeit trägt zweifellos närrische Züge. Nur gehört es zur Komödie, dass die Narretei sehr ernst genommen wird. Wir geben zurück ins Kanzleramt.
Die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rülke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.